ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Jens Rieber.
Hallo zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend auch von mir.
Wie lange sein Platz noch in der CDU ist, das wissen wir heute noch nicht. Aber die Sicht der Parteispitze ist klar. Hans-Georg Maaßen und CDU, das beides soll bitte nicht mehr in einem Atemzug genannt werden. So jedenfalls wünscht es sich das CDU-Präsidium um Parteichef Merz. Denn das hat Maaßen heute ein Ultimatum gesetzt. Bis zum kommenden Sonntag, 12 Uhr, soll er die Partei verlassen. Sonst werden die Mitgliedsrechte entzogen und ein Ausschlussverfahren beginnt. Aber das kann dauern, wie andere Beispiele zeigen. Und manch fragt sich auch, wie viele Freunde Maaßen eigentlich noch in der CDU hat. Nadine Bader berichtet.
Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident und CDU-Mitglied. Seine Äußerungen immer wieder eine Belastung für seine Partei. In Interviews spricht er von grün-roter Rassenlehre, Rassismus, der gegen die einheimischen Deutschen betrieben werde.
Ich kritisiere, dass hier Menschen ins Land gebracht werden, teilweise aus rassistischer Motivation. So sehe ich das.
Für den Politikwissenschaftler Uwe Jun problematisch.
Die Äußerungen von Herrn Maaßen können durchaus als völkisch, auch als rassistisch interpretiert und gedeutet werden.
Doch Maaßen hat durchaus noch Anhänger in der CDU. Etwa in Südthüringen, wo ihn mehrere Kreisverbände 2021 als Direktkandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt hatten. Dort sieht man die Voraussetzungen für einen Parteiausschluss wohl noch nicht erfüllt. Anders in der Parteizentrale in Berlin. Als Maaßen sich am Wochenende zum Vorsitzenden der Werteunion wählen ließ, war das Maß offenbar voll. Die Gruppierung ist kein offizieller Teil der CDU und umstritten.
Die Werteunion versucht, eine bestimmte inhaltliche Nähe auch zur AfD herzustellen. Die CDU hat klarerweise beschlossen, es gibt keinerlei inhaltliche Nähe, es gibt keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD. Und Hans-Georg Maaßen als Vorsitzender der Werteunion hat jetzt eben damit gegen eine Grundlinie der CDU verstoßen und damit ist er zur unerwünschten Person erklärt worden.
Im einstimmigen Beschluss fordert die CDU-Spitze von Maaßen, bis Sonntagmittag aus der Partei auszutreten. Die Begründung? Immer wieder gebraucht er die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen. Für seine Äußerungen und das damit zum Ausdruck gebrachte Gedankengut ist in unserer Partei kein Platz. Der Jungen Union reicht das nicht. Sie drängt die Parteispitze sich insgesamt von der Werteunion, die nach eigenen Angaben zu 85% aus Unionsmitgliedern besteht, abzugrenzen.
Meine Position ist, dass wir gar nicht so viel Wert und gar nicht so viel Augenmerk auf Hans-Georg Maaßen legen, sondern generell die Werteunion uns anschauen und dann eben feststellen, dass das mit den Werten der CDU insgesamt eben nicht mehr vereinbar ist.
Doch auch durch einen solchen Beschluss könnten Mitglieder der Werteunion nicht automatisch aus der CDU ausgeschlossen werden, sagt Politikwissenschaftler Jun. Dafür müsse parteischädigendes Verhalten nachgewiesen werden.
Einen Beweis zu erbringen für die CDU ist nicht so ganz einfach. Man kann sagen, es schadet der Partei auf der Wählerebene, das Ansehen der Partei wird beschädigt. Aber ist es wirklich ein absolut parteischädigendes Verhalten? Das wird von den Schiedsgerichten juristisch geprüft.
Und dass Maaßen die Partei nun freiwillig verlässt, wohl kaum zu erwarten.
Ich habe der CDU angeboten, mit mir durchaus ein Gespräch zu führen.
Die Causa Maaßen wird die CDU also wohl noch weiter begleiten.
Grün ist ein ganz wichtiger Teil im Besuchsprogramm von Bundeskanzler Scholz in Brasilien. Beim Treffen mit dem neuen Präsidenten Lula wurde über die Zusammenarbeit in der Energiepolitik gesprochen, etwa beim grünen Wasserstoff und vor allem über den Schutz des Regenwaldes. Brasilien ist Stopp Nummer 3 für Scholz auf seiner Südamerika-Reise. Und dort geht es einigen Menschen darum, dass in der Welt nicht vergessen wird, welche Bedeutung dieses Grün hat. Als Lunge des Planeten, wie der Regenwald gerne bezeichnet wird, und als Heimat. Xenia Böttcher.
Einen ruhigen Moment mit Chay Surui zu verbringen, ist nicht einfach. Die 27-jährige Indigene ist permanent auf Achse, um für den Schutz des Regenwaldes zu werben. Ihr nächster großer Termin? Ein Treffen mit Bundeskanzler Scholz. Ich wünsche mir, dass die deutsche Regierung und die Gesellschaft die Bedeutung des Regenwaldes versteht. Meine Heimat. Er ist von globaler Bedeutung und betrifft nicht nur die Menschen hier, sondern in Deutschland auch. Die internationale Bühne betritt Chai Surui bei der UN-Klimakonferenz COP26. We have no more time. Ihre Stimme wird gehört. Ihr Engagement bringt ihr Preise. Und viele Gespräche mit Politikern. Doch in ihrer Heimat sei keine konkrete Hilfe sichtbar, sagt die Umweltaktivistin. Vom Bundeskanzler erhofft sie sich mehr. Gerade die Jugend ist heute sehr wegen des Klimawandels besorgt. Wir wissen, wie wichtig das Thema ist. Also zeigen sich Unternehmen und Regierungen auch besorgt. Aber es bringt nichts zu sagen, wir sind besorgt und dann passiert nichts. Chai Surui hat einen Dokumentarfilm mitproduziert, der zeigt, wie der Amazonas-Regenwald zerstört wird. Zeigt, wie indigenes Land illegal für Ackerflächen gerodet wird. Selbst vor Mord scheuen die Landräuber oft nicht zurück. Auch Chai Surui wird oft bedroht. Um den Wald zu schützen, braucht ihr Volk gezielte Hilfe. Wir brauchen viel technische Hilfe für die Kommunikation. Wir brauchen Drohnen, Kameras, GPS-Geräte und einfach gutes Internet in unseren Dörfern. Die junge Indigene setzt ihre Hoffnung auf den neuen Präsidenten Lula, der den Regenwald schützen will, unterstützt von der Bundesregierung, die heute 200 Millionen Euro Soforthilfe zugesagt hat. Bei dem Treffen geht es aber auch um Wirtschaftsinteressen, Energielieferungen und das Freihandelsabkommen Mercosur. Mir ist noch nicht ganz klar, wie man einerseits den Regenwald schützen kann und gleichzeitig mit dieser Autoindustrie weitermacht, die nun nicht gerade das große Umweltgewissen hat. Die Frage würde ich ihm gerne stellen, denn nur er kann das beantworten. Insgesamt geht es Chai Surui um einen Mentalitätswandel. Der globale Norden braucht den globalen Süden und umgekehrt. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Auch darüber möchte sie mit dem Kanzler reden.
Und es gibt sicher viel zu besprechen, wenn es um den Schutz des Regenwaldes in Brasilien geht. Da wird Olaf Scholz zuerst einmal mit Brasiliens Präsident Lula da Silva tun. Der hat ihn heute Abend in der Hauptstadt Brasilia empfangen, wo Scholz vor gut 2 Stunden angekommen ist. Und Tina Hassel ist bei Scholz' Reise dabei und uns jetzt aus Brasilia zugeschaltet. Tina, Deutschland möchte Rohstoffe aus Südamerika haben. Wie passt das mit dem Umweltschutz zusammen?
Naja, Aline, das ist ein Interessenskonflikt, aber man versucht ihn möglichst klein zu halten. Zum einen, indem man hier diese 200 Millionen Euro mitbringt, auch ganz maßgeblich zum Schutz des Regenwalds. Zum anderen, indem man versucht, die Techniken der Förderung möglichst modern und möglichst sauber zu machen. Technologietransfer, auch das sei Partnerschaft auf Augenhöhe. Also will sagen, bei Lithiumförderung weniger Wasser zu benutzen oder aber Kupfer so zu fördern, dass man nicht den ganzen Dreck, der überbleibt, dann da in der Natur lässt, sondern Recycling mit anzubieten. Das versucht man, denn in der Regierung, das haben wir immer wieder gehört, heißt es, man könne sich nicht mehr leisten, sich einfach zurückzulegen und zu sagen, es ist uns zu schmutzig, das überlassen wir anderen, da machen wir nicht mit. Das ginge nicht mehr, man müsste es halt besser machen. Und ob das gelingt, das muss man sehen, aber das zumindest ist der deutsche Ansatz.
Gerade erst war der Bundespräsident in Brasilien, jetzt der Kanzler, nächste Woche kommt die Außenministerin. Was hat dieses Hochaufgebot der Spitzenpolitiker in so kurzer Zeit zu bedeuten?
Ja, in der Tat. Also ein solcher Auflauf von Top-Politikern hier, denn der Wirtschaftsminister kommt dann auch noch bald, das ist schon sehr ungewöhnlich. Und das zeigt, dass man hier den Start von Präsident Lula so bestmöglich flankieren will, wie es geht. Und dass man sich auch Sorgen macht um die Stabilität hier im Präsidentenpalast, wo wir ja jetzt schalten. Da sieht man ja noch die zerstörten Fensterscheiben, die vernagelten Türen. Die Regierung und vor allem die SPD hatten enges Verhältnis zu Präsident Lula. Martin Schulz war 2018 sogar bei ihm im Gefängnis und hat ihn besucht. Es gibt da so eine Art Vertrauensverhältnis und man hat wirklich den Eindruck, Präsident Lula ist eine Chance, vielleicht die letzte Chance, dass Brasilien mit Blick auf Klimaschutz und andere Dinge zurückkommt auf die internationale.
Und wir haben ein kleines Verbindungsproblem. Vielen Dank, Tina Hassel, nach Brasilien. Und wir machen weiter. Manchmal kann man Umweltverschmutzung in Aktion sehen. Nicht nur beim Blick auf rauchende Schornsteine oder überfüllte Autobahnen. Auch die Luftfahrt gehört zu den Bereichen, die die Umwelt belasten und zum Klimawandel beitragen. Und auch wenn schon viel getan wurde, ein Problem fürs Klima ist das Fliegen immer noch. Deshalb wird schon lange nach Alternativen gesucht und, wie wir heute schon einmal erwähnt haben, wäre eine mögliche Lösung grüner Wasserstoff. Doch bis die großen Passagierflugzeuge wirklich damit abheben können, dürften noch viele Liter Kerosin verbraucht werden. Tim Diekmann.
Die Freiheit über den Wolken genießen. Und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Mit diesem Viersitzer ist das schon heute möglich. Zumindest für die beiden Testpiloten des HI4 genannten Prototyps. 700 Kilometer schafft das Gefährt. Von der Basis in Stuttgart über die Alpen und zum Bodensee. Alles nur mit Wasserstoff.
In diesem Flugzeug hatten wir die Chance, die Antriebstechnologie, die Architektur der Antriebstechnologie, die Funktionalität der Antriebstechnologie zu zeigen und zu realisieren.
Und das lief so gut, dass der nächste Flieger schon darauf wartet, von Josef Kallo und seinem Team umgebaut zu werden. Das Ziel, ein emissionsfreier Luftverkehr.
Dieses Flugzeug, die DO328, soll später bis zu 2000 Kilometer fliegen können.
Also zum Beispiel von Stuttgart nach Kreta. Für den Antrieb des Flugzeugs wird eine Brennstoffzelle benötigt. Wasserstoff aus einem Extratank und Sauerstoff aus der Umgebungsluft reagieren in der Brennstoffzelle. Dabei entsteht elektrische Energie, die den Propeller antreibt. Als Abfallstoff entsteht Wasser. Das Stuttgarter Start-up zählt weltweit zu den Pionieren des Wasserstoffantriebs. Bund und Land investieren Millionen, auch in ein neues Wasserstoff-Exzellenzzentrum am Flughafen. Konkurrenz kommt auch vom Branchenriesen Airbus. Der Flugzeugbauer will 2035 sein erstes Wasserstoffflugzeug mit Platz für über 100 Passagiere in Betrieb nehmen.
Der Luftverkehr lebt von Innovationen, das lässt sich sicherlich auch hier sehr gut abbilden. Risiken bestehen natürlich darin, wie kann man ein wirtschaftlich sinnvolles Konzept des Fliegens mit wasserstoffbasierten Flugantrieben ermöglichen.
Bislang sind es solche Kerosintanks und Tankwagen, die an Flughäfen zum Einsatz kommen. Für das Betanken von Flugzeugen mit Wasserstoff fehle es vor allem an Infrastruktur.
Flughäfen haben momentan Betriebssysteme, Betankungssysteme für Kerosin. Und da Flugzeuge mehr als 20 bis 30 Jahre im Einsatz sind, werden parallele Systeme Wasserstoff und herkömmliches Flugbenzin notwendig sein.
Eine Herausforderung, vor allem für die Flughäfen. Josef Kallo von H2Fly glaubt aber an den flächendeckenden Einsatz von Wasserstoff.
Als Pilot wünscht man sich, dieses Gefühl der Freiheit zu genießen, ohne das schlechte Gewissen, dass man so viel fossile Energieträger verbrennt.
Läuft alles nach Plan, hebt die Dornier 328 mit Wasserstoffantrieb schon 2029 ab. Die Freiheit über den Wolken könnten dann auch 40 Passagiere ganz ohne Flugscham genießen.
Damit in Deutschland zusammenwächst, was zusammengehört, werden auch noch Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung Brücken geschlagen. Es ist eine Generationenaufgabe und deshalb ist es auch gerechtfertigt, dass bis heute der Soli gezahlt wird, zumindest von Spitzenverdienenden. So hat es heute der Bundesfinanzhof entschieden. Zuletzt sind pro Jahr mehr als 10 Milliarden Euro über den Solidaritätszuschlag zusammengekommen und die fließen nicht in den Osten, sondern in den allgemeinen Bundeshaushalt. Aus Sicht der Richter ist es auch unerheblich, ob das Geld zweckgebunden in den Aufbau Ost fließt, was der Kläger natürlich anders sieht. Christoph Arnowski.
Andreas Berberich hat ein großes Ziel. Seit Jahren kämpft der Steuerberater aus Aschaffenburg gegen den Soli. Vor allem auf Kanzler Scholz ist Berberich nicht gut zu sprechen. Der hatte in seiner Zeit als Bundesfinanzminister nämlich die aktuellen Regeln mit beschlossen.
Der Staat soll rechtzeitig richtige Gesetze machen und nicht über die Hintertüre hier versuchen, sich Gelder zu einzunehmen mit falschen Argumenten und damit auch Steuerpflichtigen zu schaden, die damit eigentlich nichts zu tun haben mehr. Und genau das hat der Herr Scholz gemacht und dafür muss er hoffentlich vor Gericht jetzt büßen.
Doch vor Gericht büßen muss heute niemand. Der Bundesfinanzhof in München weist die Klage von Berberich ab.
Die Festsetzung des Solidaritätszuschlags in den Jahren 2020 und 2021 ist rechtmäßig und verstößt nicht gegen das Grundgesetz.
Das Urteil ist eindeutig. Der Soli verstößt nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz, obwohl er inzwischen nur noch von Spitzenverdienern gezahlt wird. Auch, dass die Abgabe nicht mehr zweckgebunden für den Aufbau Ost benutzt wird, hält das Gericht für zulässig.
Die Argumentation hier, die jetzt vorgetragen wurde, überzeugt mich nur ganz wenig, weil ich habe mich mit der Angelegenheit wahrscheinlich länger befasst als das Gericht hier.
Spitzenverdiener wie Berberich müssen den Soli also auch weiterhin zahlen, zumindest vorerst. Das Gericht sagt nämlich auch, der Soli dürfe nicht ewig erhoben werden.
Das Gericht betont ja, der Soli für 2020-21 sei noch nicht verfassungswidrig. Und daraus folgt mit Blick nach vorne, dass es für den Gesetzgeber von Jahr zu Jahr schwieriger werden dürfte, den Bedarf für den Soli und damit seine Rechtmäßigkeit zu begründen.
Vorerst kann der Bund also weiter mit den Einnahmen aus dem Soli planen, etwa 11 Milliarden Euro jedes Jahr. Trotzdem würde Finanzminister Lindner den Soli am liebsten sofort abschaffen, scheitert bislang aber an den Koalitionspartnern in der Ampel.
Politisch und ökonomisch müsste der Solidaritätszuschlag entfallen. Das wäre die schnellste Form einer Stärkung unserer wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit für die Betriebe. Es wäre auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass eine einmal eingeführte Sondersteuer entfällt, wenn der Zweck nicht oder nicht mehr vollständig besteht.
Lindner hofft nun auf eine endgültige Klärung vor dem Bundesverfassungsgericht. Genau dort will Andreas Berberich nun nämlich weiter gegen den Soli kämpfen.
Der Soli und die Entscheidung des Bundesfinanzhofes heute, dazu hat Sabrina Fritz vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
Das Urteil des Bundesfinanzhofs finde ich richtig. Der Soli heißt ja Solidaritätszuschlag und Solidarität braucht Deutschland gerade so nötig wie die Bundeswehr neue Funkgeräte. Deutschland für die nächsten Jahrzehnte fit zu machen, kostet Geld, viel Geld. Ich bin manchmal richtig erschrocken, wie baufällig unser Land geworden ist. Keine Lehrer, kein Fiebersaft, die Bahn so pünktlich wie ein pubertierender Teenager. Und Solidarität mit der Ukraine heißt nicht nur Panzer zu liefern, sondern auch die Geflüchteten so lange hier zu versorgen, bis sie in ihr Land zurückkehren können. Auch das kostet Geld. Dass in diesen Zeiten Menschen mit stärkeren Schultern auch mehr tragen müssen, finde ich richtig. Für den Finanzminister von der FDP, Christian Lindner, ist das eine schwierige Situation. Einerseits braucht er das Geld, andererseits trifft es vor allem die Anhänger seiner Partei, Besserverdienende und Unternehmer. Diese klagen, dass sie in Deutschland so viel Steuern zahlen wie in kaum einem anderen Land der Welt und drohen mit Abwanderung. Der Soli soll deshalb keine Reichensteuer durch die Hintertür sein. Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Unternehmenssteuer, Einkommensteuer. Es wäre gut, sich mal in Ruhe anzuschauen, wie gerecht das deutsche Steuersystem wirklich ist. Wenn im Zuge einer solchen Steuerreform der Soli unter die Räder kommt, soll es mir recht sein. Bis dahin sollten wir die Solidarität nicht abschaffen.
Die Meinung von Sabrina Fritz. Trotz aller Kriegszerstörungen durch den russischen Angriffskrieg, für viele Menschen in der Ukraine strahlt immer noch viel Hoffnung über ihrem Land. Und die Kirchen spielen dabei eine wichtige Rolle. An der Front gehören Priester sogar zu den Kampftruppen, wie Isabel Chayani in ihrer Reportage zeigt. Mit Gottes Segen in den Kampf zu ziehen, das klingt für viele wahrscheinlich befremdlich, aber auch das ist Alltag in diesem Krieg.
Pfarrer Maxim braucht das Weihwasser jetzt gleich. Und es wird nicht irgendein leeres Ritual sein. Dafür ist die Lage zu ernst. Ich biete euch an, dass ihr eure Waffen nehmt, eure Maschinengewehre und Ausrüstung. Und dann segne ich die Waffen und die Geräte. Im Krieg segnet Maxim so ziemlich alles, was sie ihrem Sieg näher bringt. Sie werden gleich an die Front in Bachmut aufbrechen. Was genau sie erwartet, wissen sie nicht. Ungewissheit und Angst gehören auch zum Krieg. Maxim ist ihr Pfarrer und ihr Kamerad. Auch der Kommandant dieser Truppe setzt auf ihn. Er ist nicht nur Pfarrer, er ist ein kämpfender Pfarrer. Er geht als Erster in die Schützengräben und will das Land verteidigen. Die Männer der Truppe und Pfarrer Maxim gehören zum 93. Kampfbataillon. Er segnet und bittet um Schutz. Vor allem aber ist er Seelsorger. Er kümmert sich, wenn jemand Panik oder Angst hat oder wenn ein Soldat umkommt. Und sie haben hier Furcht, denn es sterben immer mehr Soldaten.
Es gibt hier viele Probleme. Manche verstehen nicht, wo sie hier sind. Sie dachten, das wäre hier wie im Kino. Aber das hier ist echt. Manche sind sehr erschöpft nach vielen Monaten im Krieg. Oder andere haben Probleme zu Hause. Die Ehefrau ruft an, sie versteht nicht, wo der Ehemann ist und redet über Probleme im Haushalt. Dann sagt sie Dinge wie, das Dach ist undicht, der Zaun ist umgekippt. Bitten Sie Gott jetzt um andere Dinge als vor dem Krieg, fragen wir? Ja, dass Menschen zu einem zivilen Leben zurückkehren können, dass sie Menschen bleiben, dass sie nicht mit ihren Verwandten streiten, ihren Frauen, dass sie als Ehemänner, Söhne, Eltern heimkehren und nicht als Soldaten. Der Soldat sollte hier bleiben und dieser Mann sollte mit Würde zurückkommen. Seit 2015 ist der sechsfache Familienvater bei der Armee. Jetzt werden sie sich gleich kurz stärken, bevor es losgeht. Der Soldat Sergei und Pfarrer Maxim sind sich vertraut. Was ist das Schwerste im Krieg? Das Schwerste ist, wenn du einen Freund verlierst, mit dem du Schulter an Schulter gekämpft und vom selben Teller gegessen hast. Das ist das Härteste für mich. Weinen Soldaten auch? Kommt vor. Vorgestern, da habe ich einen Truppenkommandanten gesehen. Der hat nicht einfach nur geweint. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so stark um den Tod seines Kämpfers geweint hat. Je mehr Soldaten in diesem Krieg umkommen, desto größer wird die Angst der anderen. Maxim versucht, sie ihnen zu nehmen. Glaube und Patriotismus. Warum folgen Sie Maxim? Weil er ein Mensch ist, dem ich vertraue und der mir den Rücken frei hält. Viele Soldaten seien religiöser geworden, sagt uns Maxim noch. Ist aber weniger sein Verdienst als vielmehr der dieses archaischen Krieges.
Es gibt einige Jahrestage, an denen wir immer wieder an die Grausamkeiten und Verbrechen aus der Nazi-Zeit in Deutschland erinnern. An Kriegsverbrechen und an Massenmord. Aber heute jährt sich zum 90. Mal der Tag, an dem das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte in gewisser Weise aufgeschlagen wurde. Am 30. Januar 1933 kam die NSDAP an die Macht und Adolf Hitler wurde zum Reichskanzler ernannt. Bejubelt von einem großen Teil der Bevölkerung, der diese Machtübernahme erst möglich gemacht hatte. Daran erinnert Gret von Petersdorf.
Hitler zum Reichskanzler ernannt. Die Machtelite um Reichspräsident Hindenburg glaubte da noch, ihn unter Kontrolle halten zu können. Ein schrecklicher Irrtum. Es folgten Fackelzüge noch am gleichen Tag, begeisterte Menschenaufläufe, martialische Siegesparolen, das Grauen nahm seinen Lauf. Die RBB-SWR-Koproduktion Hitler, die ersten 100 Tage, zitiert aus Tagebüchern von Gegnern, unentschiedenen Hitler-Anhängern. So schreibt Willi Lindenborn am 30. Januar, am Abend ging ich zur Wilhelmstraße, ganz Berlin auf den Beinen. Alle gepackt von dem einzigen nationalen Feuer, Vaterland. Die Hamburgerin Luise Solmitz bejubelt die neue Regierung. An jedem hängt ein großes Stück meiner deutschen Hoffnung. Es ist so unausdenkbar schön. Eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum stellt die Frage, hätte es auch anders kommen können? War das Grauen aufhaltbar? Der Historiker Michael Wild glaubt, ja.
Am 5. März haben noch Reichstagswahlen stattgefunden, vor der eine deutliche, die NSDAP nochmal deutliche Stimmenzuwächse gehabt hat. Auch da hätte es ja auch andere Wahlentscheidungen geben können.
Der Wahlkampf war martialisch. Oppositionelle wurden verfolgt, die Hetze gegen Juden nahm zu. Die Hitlerpartei gewann deutlich, aber es reichte nicht für die absolute Mehrheit für eine Koalitionsregierung, aber schon, so notiert Matthias Josef Mees, ein Katholik aus der Eifel, verbittert. Schluss jetzt mit der Freiheit, mit Recht, mit Wahrheit. Jetzt wird marschiert, getrommelt, geknallt, geschossen. Das Ermächtigungsgesetz ebnete endgültig den Weg zur Diktatur. Die Hitler-Regierung erhielt weitgehende Vollmachten. Es folgten Gleichschaltung von Justiz und Polizei, Zensur der Presse, systematische Verfolgung. Die Ärztin Hertha Nathoff schreibt, in den Krankenhäusern ist es furchtbar. Verdiente Chirurgen haben sie mitten aus der Operation herausgeholt und das Wiederbetreten des Krankenhauses einfach verboten. Der 21-jährige Sozialdemokrat Wilhelm Scheidler erklärt, warum er aus der SPD austritt. Man wird allerorts unterdrückt und gehetzt, dass man bald weinen möchte. Ein neues 1933 sei zwar nicht möglich, glaubt Michael Wild, aber dennoch, man müsse stets wachsam sein. Rassismus, autoritäre Bewegungen abwehren.
Das heißt, dass die Demokratie nicht irgendwie eine geschenkte Regierungsform ist, sondern tatsächlich auch anfällig, fragil. Und wir darauf achten müssen, dass rechtsstaatliche Prinzipien, also Unabhängigkeit der Justiz, Unabhängigkeit der Medien, die Unantastbarkeit des Parlaments als die Herzkammer der Demokratie, dass die erhalten bleiben.
Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler vor 90 Jahren legte den Grundstein zur Diktatur, zum Zweiten Weltkrieg, zum Völkermord.
Und in der Dokumentation Hitler, die ersten 100 Tage, geht es heute Abend um den Beginn der Nazi-Herrschaft in Deutschland. Hier im Ersten um 23.35 Uhr. Und jetzt erstmal weitere Nachrichten mit dir, Jens.
Die beginnen mit dem Nahostkonflikt. US-Außenminister Blinken hat sowohl Israel als auch die Palästinenser zur Deeskalation aufgerufen. Der Konflikt war seit dem Antritt der rechtsgerichteten Regierung in Israel wieder eskaliert. Blinken traf auf seiner Nahostreise in Jerusalem mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu zusammen. Anschließend sagte er, beide Seiten sollten die angespannte Lage in der Region beruhigen. Morgen will sich Blinken mit Palästinenserpräsident Abbas treffen. In Pakistan hat ein Anschlag das Land erschüttert. In einer Moschee in der Stadt Peshawar ist während des Mittagsgebetes ein Sprengsatz detoniert. Dabei wurden mindestens 59 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt. Sicherheitskräfte gehen von einem Selbstmordattentat aus. Viele der Opfer sind Polizisten. Hinter dem Anschlag werden pakistanische Taliban vermutet, die für eine strengere Auslegung des Islam kämpfen. Ein technischer Defekt in einem Umspannwerk und vereiste Freileitungen haben im Harz zeitweise einen großflächigen Stromausfall verursacht. Betroffen waren seit dem späten Sonntagabend mehrere Orte in Sachsen-Anhalt. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom. Auch am Vormittag war die Störung laut Betreiber noch nicht überall behoben. Inzwischen ist die Versorgung aber wiederhergestellt. Die deutsche Wirtschaft steht am Rande einer leichten Rezession. Im vierten Quartal 2022 sank das Bruttoinlandsprodukt um 0,2% verglichen mit dem Vorquartal. Mehr dazu von Markus Gürne.
Schrumpfen statt Stagnation. Experten hatten nicht damit gerechnet, dass ein Minus auftauchen würde. Aber vor allem der private Konsum der Bürgerinnen und Bürger war zuletzt schwächer als vermutet. Nun rechnen Volkswirte mit einem neuerlichen Minus in den ersten drei Monaten diesen Jahres. Und wenn das eintreten sollte, dann würde sich Deutschland doch in einer Rezession befinden, wenn auch nur in einer milden. Von einer Rezession spricht man dann, wenn es zwei Quartale in Folge mit negativem Wachstum, sprich ein Minus gibt. Für das gesamte Jahr 2023 allerdings gehen die meisten Experten und die Bundesregierung nach wie vor von einem Wachstum von plus 0,2% aus.
Alles nur Show. Aber so spektakulär, dass sich mit Wrestling nicht nur in den USA große Hallen füllen lassen. Und auch wenn schon vorher feststeht, wie es ausgeht, wird doch jede dieser Szene mit Spannung und reichlich Emotionen vom Publikum begleitet. Ein kleines bisschen davon soll auch in den Osten von Sachsen ausstrahlen, denn auch hier wird viel trainiert, damit jede Choreografie für so einen Showkampf genau passt. Unser Mittendrin-Reporter Sven Knobloch war in Kamenz mit dabei.
Wir machen kurz ein Briefing. Könnt ihr alle mal rüberkommen da?
In dieser Schulturnhalle soll in knapp zwei Stunden eine Wrestling-Show stattfinden, von Kindern und Erwachsenen. Freak Wrestling nennen sie sich. Clemens Gartula hat den Verein vor 10 Jahren gegründet.
Wir haben gut Werbung gemacht, die Halle wird gerappelt voll sein. Das wird halt eine richtig geile Stimmung.
Zeit für letzte Vorbereitung. Clemens Gartula geht mit den Kindern noch einmal ihre Auftritte durch.
Jetzt renn schön mit mir und knall mich richtig gegen die Ecke. Am besten gegen die da. Genau, jetzt richtig dagegen, richtig rennen und richtig dagegen. Oh, tot. Aber wir haben jede Woche Training mit den Kindern und Jugendlichen. Und da bereiten wir die auf diese Shows penibel drauf vor. Das ist alles eine Choreografie. Und es ist einfach ein tolles Miteinander. Weil am Ende geht niemand traurig nach Hause. Alle haben ein geiles Erlebnis. Ob ich gewinne oder verliere, das ist mir als Wrestler scheißegal. Es geht darum, eine geile Show abzuliefern.
Und die Jugendlichen sollen etwas über Gewalt lernen, wo die Grenzen sind. Die 13-jährige Josie Jean hat schon einige Shows mitgemacht.
Es gibt natürlich Regeln, zum Beispiel man darf es halt nicht bei anderen ausführen und außerhalb des Trainings auch nicht. Und sobald halt etwas wehtut, wird halt Bescheid gesagt und dann wird es umgeändert oder etwas weniger gemacht.
Auch Clemens Gatula geht noch einmal seinen eigenen Kampf durch. Es wird der Höhepunkt der Show sein. Die ersten Zuschauer kommen. Hinter der Bühne steigt die Anspannung. Als erstes sind die Kinder dran. Darauf haben sie wochenlang hingearbeitet, gemeinsam mit den Großen im Ring zu stehen. Jeder in einem Kostüm, einer Rolle, die sie sich selber ausgedacht haben. Josie nennt sich Funny Loop, einfach weil es gut klingt, sagt sie.
Also es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man im Ring steht. Die ganzen Leute schreien auf einen ein und man wird bejubelt und dann fühlt man sich schon echt gut. Also es ist echt befreiend und echt schön.
Clemens Gatula zieht sich für seinen Kampf um. Im richtigen Leben ist er Pfleger. Hier wird er gemeinsam mit Verkäufern oder Verwaltungsangestellten kämpfen. Der Verein soll offen für alle sein, vor allem aber auch für Menschen, die sonst in der ostsächsischen Kleinstadt eher Außenseiter sind.
Der Ring ist wie eine weiße Leinwand. Da kann man malen, was man will. Und niemand kennt dich vorher. Du erschaffst komplett dich selber. Du, so wie du sein willst. Es ist ja eine Fantasie-Parallelwelt, was wir hier machen. Und hier wirst du dafür frenetisch bejubelt, dafür, dass du bekloppt bist. Ja, und im echten Leben, ja, da wirst du, wenn überhaupt, mal belächelt oder blöde angeguckt. Natürlich ist das ein schöner Kontrast zum Rest der Welt.
Fast eine Stunde lang geben sie im Ring alles. Dass am Ende ein Champion gekürt wird, Nebensache. Morgen heißt es wieder raus aus dem Kostüm, zurück in den Alltag.
Keine Nebensache ist das Wetter. Gibt das denn auch alles, Carsten?
Es gibt einiges. Es passiert auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder einiges beim Wetter. Es wird turbulent und los geht es mit einem Temperaturanstieg. Es kommen wieder mildere Luftmassen zu uns. Wir sehen es hier am Trend von Frankfurt am Main. In Richtung Wochenende bewegen wir uns bei den Tageshöchsttemperaturen wieder in einen Bereich so von 8 bis 10 Grad plus. Und diese Wärme kommt nicht einfach so, sondern sie kommt auch mit vielen Tiefdruckgebieten und zwar vom nördlichen Atlantik aus Nordwesten zu uns herein. Und die bringen eben immer wieder viele Wolken, immer wieder auch Regen. Wir sehen aber auch an dieser zum Teil pinken Farbe Schnee in den Bergen. Das ist der Stand hier Donnerstagmittag. Und gerade der Donnerstag und dann kommt auch noch der Freitag und der Samstag, das sind Tage, in denen es in den Alpen sehr viel schneien wird. Wir sehen hier die Schneebedeckung für den Donnerstag. Da sehen wir schon, dass die Alpen ziemlich stark schneebedeckt sein werden. Aber dann kommt der große Schneefall erst. Und von Donnerstag bis Samstag werden in den nördlichen Alpen, also vom Allgäu über das Berchtesgadener Land bis nach Nordtirol und ins Salzburger Land hinein 50 bis 150 Zentimeter an Neuschnee herunterkommen. Und damit schauen wir auf die nächsten 24 Stunden. Heute Nacht nur wenige leichte Schneefälle vom Erzgebirge über den Bayerischen Wald bis zum Alpenrand. Und dann kommt morgen im Verlauf des Vormittags das nächste Regengebiet im Nordwesten an. Eine Warmfront und die schiebt sich dann langsam wieder Richtung Südosten in den Bergen. Aber wirklich nur in den höheren Lagen ist dann auch wiederum Schnee dabei. Und später folgen Schauer, einzelne Gewitter und der Wind nimmt zu. Morgen Abend müssen wir an der Nordseeküste auch mit Sturmböen rechnen. Die Temperaturen heute Nacht im Süden stellenweise frostig. In der Mitte und im Norden ist es oftmals frostfrei und tagsüber dann relativ mild mit Werten, die meistens zwischen +3 und +8 Grad liegen. Die weiteren Aussichten, und da sehen wir einen ziemlich turbulenten Mittwoch. Sturmböen im Norden und auch in den Bergen. Dazu ja, richtiges Aprilwetter mit Schauern, teils mit Schneeregen, Graupel oder auch mit Blitz und Donner. Dann kommt der Donnerstag mit einer Wetterberuhigung in der Mitte, aber mit dem Dauerschneefall, dem kräftigen Dauerschneefall in den Alpen. Und wie gesagt, das dauert dann noch mindestens bis zum Wochenende.
Das wird eine nasse Woche. Vielen Dank, Carsten, für die Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten jetzt die Reportage Mein Körper, meine Energie, wie komme ich zu mehr Power? Und danach, wie eben schon erwähnt, die Dokumentation über den Beginn der Nazi-Herrschaft in Deutschland.
Und mit der Tagesschau melden wir uns dann wieder gegen 0.35 Uhr.
Morgen ist dann mein Kollege Ingo Zamperoni an dieser Stelle wieder für Sie da. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.